So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ist echt cool, hier zu sein. Fühlt sich gut an. Wir hatten schon viele Begegnungen hier, Judith und ich, und haben uns mega wertgeschätzt gefühlt. Die Begegnungen hier waren echt toll. Es ist spannend, was Gott vorhat, immer. Ich finde das Tollste eigentlich im Reich Gottes, dass es immer ein Abenteuer ist. Und wir erleben das jetzt gerade mal wieder neu als Familie. Genau, wir starten heute eine neue Predigtreihe, Dein Reich komme. Beten mit dem Vater Unser. Es ist nicht immer einfach, eine Predigtreihe zu eröffnen, zudem ist es noch eine Predigtpremiere für mich hier. Aber das Gute oder das Glückliche desjenigen, der anfängt, ist, dass Christoph und Manuel dann die Dinge wieder gerade biegen können, die ich heute vielleicht ein bisschen krumm erzählt habe. Insofern bin ich da auch ganz entspannt. Ich freue mich, hier zu sein. Frank hatte schon gesagt, wir leben in Berlin und es ist unser Lebensschwerpunkt. Und zu meinem Job zurzeit als Jugendsozialarbeiter gehört es, dass ich mit 8 Jugendlichen in einer Wohngruppe lebe. Ne? Das ist in einem Brennpunkt in Berlin. Und wir haben dort so ein familienähnliches Projekt. Der Grund dafür ist, dass die Jugendlichen, mit denen wir dort zusammen sind, dass die zum Teil kein Zuhause haben oder hatten oder es nur zum Teil erlebt haben. Und das Traurige dieser Biografien der Jugendlichen ist, dass Familie für sie echt so ein Angstbegriff ist und auch oft Frustration bei ihnen auslöst oder so. Und es ist nicht immer so einfach, an die Herzen zu kommen der Jugendlichen, und so Highlights sind so Gruppenreisen, die wir machen, weil wenn die Jugendlichen dann weg sind von ihrem Kontext, dann öffnen die sich. Und ich erinnere mich noch an eine Situation, wo wir zusammensaßen abends und ich ein Gespräch mitbekommen habe von den Jugendlichen, wie sie sich darüber unterhalten haben, was ihre Eltern so alles Schlimmes so getan haben. Und ich dachte, wow, geht das jetzt hin? Und ich habe beobachtet, wie in diesem Gespräch einer der Jugendlichen die ganze Zeit still war. Bis zum Schluss. Und dann hat er gesagt, hey, ihr beschwert euch über eure Eltern. Ich kenne meinen Vater gar nicht. Und das hat mich tief berührt. Und hat mich letztendlich daran erinnert, dass wir alle, auch heute Morgen, eine Erfahrung haben, die wir gemeinsam teilen. Eine Sache haben wir alle erlebt. Wir alle sind Kinder unserer Eltern. Wir alle wissen, was es heißt, Kind zu sein, nicht wahr? Auch wenn unsere Beziehungen zu unseren Eltern unterschiedlich intensiv, heilsam und herausfordernd waren, sind Eltern für uns vielleicht bis heute noch die erste Bezugsperson, zu der wir hingegangen sind. Und gerade als Kindern, wo wir Versorgung, Hilfe und nicht zuletzt Liebe bekommen haben. Heute bin ich nicht nur Kind meiner Eltern, ich bin auch Vater. Habe also noch mal eine andere Perspektive, und irgendwann werde ich erleben, was es bedeutet, seine Kinder freizugeben, ja, weil sie ihre Wege gehen. Und ich hoffe, dass sie auch dann Gutes sagen von mir. Das ist mein Wunsch. Wir dürfen frei von unseren Eltern sein und wir dürfen auch unsere Kinder freigeben. Mir hilft es dabei ungemein zu wissen, dass wir einen Gott haben, der für alle Vater bleibt. Egal in welcher Position und Lebensphase du bist. Unser himmlischer Vater, der sich jedem von uns zuwenden möchte und wir im Gebet jederzeit die Chance haben, uns ihm zuzuwenden. Und wenn wir ehrlich sind, tun wir das ja meistens, wenn irgendwo der Schuh drückt, wenn es gerade nicht so klappt. Ist ja bei Kindern auch so, meistens hört man das. Aber es ist auch so in der Welt sichtbar. Dann, wenn es brennt, wird auf einmal gebetet. Dieser Hashtag #PrayForBerlin ist nur wenige Wochen her. Und in diese Gebetsinitiative haben sich schon viele Städte leider eingereiht. Paris, Istanbul, Jerusalem. Und es gab in kürzester Zeit Millionen von Likes und Followern, die dies gepostet haben sozusagen. Christen wie Jesus fernstehende Menschen haben sich da scheinbar einmütig als Lösung oder als Zuwendung darin ausgedrückt, hey, wir sollten beten. Sie hatten keine Worte, aber das war ihre Worte. Und natürlich sind diese Gebetsinitiativen durch die sozialen Medien stark transportiert. Aber sie machen eins deutlich, Gebet scheint kein rein christliches Ding zu sein. Ja? Wir finden es überall auf der Welt, gerade wenn die Not groß ist, gibt es unterschiedliche Gebetsbewegungen, und das zeigt einfach, wir Menschen und auch die Welt sucht jemanden, dem man sich zuwenden kann. Man kann also zu Recht sagen, dass der Text Und die Bitte der Jünger, die sie hier an Jesus stellen, Jesus das Beten beizubringen, an Aktualität nicht verloren hat. Der Kontext der Bergpredigt, wo wir uns auch befinden, hat so viele Themen, die letztendlich jedes Thema, das Jesus hier behandelt, verdient einen Hashtag und würde bestimmt viele Nachfolger finden. Aber Jesus, der hier uns einführt in dieses Gebet, ihm geht es darum, auch nicht in der Bergpredigt darum, einfach irgendwelche Themen abzuhandeln und auch, weil er als Rabbi und jüdischer Lehrer wahrgenommen wird, irgendwie eine Gebetstradition weiterzuführen. Auch wenn die Frage der Jünger eine praktische Frage war, ein bisschen Licht und Klarheit zu bekommen in der Tradition der langen Tradition des Gebetes, wie es im jüdischen Kontext war. Gebet galt für die Zuhörer damals als eine Gewohnheit. Die haben das perfektioniert in vielen Ebenen. Es ist ihr Herzensgut. Die Psalmen, das Schema Israel, habt ihr gehört, das sind Gebete, die Zuhörer kannten. Und jetzt kommt Jesus und bringt etwas Neues. Jesus macht etwas klar. Wie im gesamten Matthäusevangelium, besonders im Matthäusevangelium, macht er deutlich, dass mit seinem Kommen etwas völlig Neues beginnt. Sein Reich, eine Herrschaft hat begonnen. Und es wird schnell deutlich, dass sich dieses Reich, von dem er spricht, immer dort ereignet, wo Menschen ihm begegnen und frei werden von ihm, frei von ihren Lasten und sich dann im Vertrauen auf diese Begegnung mit Jesus Gott anvertrauen und einen Lebensstil und auch einen Gebetsstil entwickeln, der anders ist. Dein Reich komme, wie bete ich dann? Das Gebet hier enthält relativ wenig Teile und wir werden die nächsten Wochen werden wir das erleben, was da drin steckt, aber es deckt, und das hat Christoph schon gesagt, die gesamte Lehre Jesu über das Reich Gottes ab. Ja, es ist also kein Zufall, dass es in der Mitte der Bergpredigt zu finden ist. Ja, genau zwischen zwei anderen bedeutenden Tugenden, dem Almosen geben oder dem Geben der Bedürftigen und dem Fasten, finden wir dieses Gebet. Gebet ist sozusagen der Gipfel seiner vielen Themen über das Reich Gottes. Und in dieser Metapher gesprochen, führt Jesus uns und die Jünger damals immer näher zum Himmel und immer näher zu Gott. Jesus sagt, ihr sollt so beten. Damit meint er nicht, dass wir auch anders beten können. Ja. Jesus bot seinen Jüngern hier ein Modell an, das wir nachahmen können. Wenn Jesus also sagt, ihr sollt so beten, dann meint er damit, hey, wenn es euch auch gegenüber Gott an Worten fehlt, nutzt diese Worte, nehmt diese Worte. Denn mein Herz und mein Reich drücken sich genau darin aus. Mit Jesus, ich sagte es gerade, beginnt hier etwas völlig Neues. Jesus lehrt hier nicht nur als ein Rabbi, um eine Gebetstradition fortzuführen oder Spezialwissen zu vermitteln. Nein, als seine Zuhörer heute wissen wir, dass es Jesus um mehr geht, dass es Jesus nicht darum geht, nur auf Gott hinzuweisen. Jesus selbst ist der Weg zu Gott. Er ist auferstanden und er lebt durch seinen Geist in uns. Und wenn das wahr ist, dass er tatsächlich selbst der Weg ist zu Gott, dann hat Gebet für uns eine radikal andere Bedeutung als für die anderen meisten Religionen, Philosophien oder was es bedeutet, einfach einen Hashtag auf Facebook zu setzen. Versteht ihr? Auch wenn es vordergründig um Gebet geht, will Jesus hier etwas tiefer gehen. Und die Bitte der Jünger geht eben echt weiter. Das werden wir gleich sehen. Es war vielleicht die wichtigste Bitte, um geistliches Wachstum zu bekommen und Gottes Reich im Alltag zu erleben. Ich habe für euch zwei Punkte mitgebracht, die wir uns jetzt anschauen wollen. Erstens, wie beten wir und mit wem beten wir? Jesus macht deutlich, dass es zwei Wege gibt zu beten. So wie die Heiden und so wie Christen. Was meint er hier mit Heiden? Gebet scheint erstmal etwas zu sein, was nicht nur für uns Christen gebucht ist. Und wir verbinden mit Heiden jemanden, der ja vielleicht unreligiös ist, auf jeden Fall eine böse Person, zumindest skeptisch, wenn es um Gott geht. Aber Jesus spricht interessanterweise von Heiden, die beten, und zwar nicht einfach so, sondern sehr viele Worte aus der Not heraus beten und ihre Menge der Worte in ihnen suggeriert, hey, das rettet mich, das rettet mich, das ist, darum geht's. Es sind Menschen, die richtig viele Worte in ihre Gebete packen und dabei besonders ehrfürchtig noch klingen. Ja, und man sieht, dass Jesus hier besonders auf religiöse Menschen vielleicht im Blick hat und ihr heuchlerisches Verhalten, das dahinter steckt, kritisiert. Das ist ein Punkt, der auch in der Bergpredigt an vielen anderen Stellen sichtbar wird. Es gibt also Menschen, die beten wie Heiden, und es gibt Menschen, die beten unser Vater. Jesus zieht die Trennung nicht zwischen religiös und nicht religiösen Menschen, sondern zwischen religiös und christlich betenden Menschen. Das ist doch interessant. Warum macht er diese Trennung? Ja? Warum macht er deutlich, dass wir eben nicht so beten sollen wie diese Heiden, die dann noch besonders religiös daherkommen? Die Heiden denken in unserem Text, sie werden gehört, weil sie viele Worte machen und sich dabei besonders gut anhören. Aber dein Vater weiß, was du brauchst, bevor du ihn bittest. Welchen Punkt will also Jesus machen? Für Jesus gibt es eine entscheidende Basis oder Haltung, wie du betest. So wie die religiösen Heiden, die denken, es geht darum, möglichst viel zu beten. Oder wie ein Christ, der fragt aus dieser Perspektive, wie bete ich? In welche Haltung komme ich zu dir, Gott? Jesus macht also einen wichtigen Punkt. Dein Wunsch, erhört zu werden, ist nicht abhängig von äußerlichen Handlungen, zum Beispiel vielem Fasten oder wie viel Geld du Bedürftigen gibst oder eben wie viel du betest und wie besonders eloquent du dann rüberkommst beim Beten. Zwei Worte sind entscheidend. Unser Vater. Unser Vater. Vater, dieses Wort, wenn wir davon ausgehen, dass Jesus Aramäisch spricht, im Aramäischen heißt so viel wie Abba, also Papa. Diese Anrede verwendet Jesus hier als ein vertrauter Name für einen vertrauenswürdigen Gott. Und wenn Jesus diese Worte sagt, dann denken wir, ja, er kann es ja machen, er ist ja der Sohn Gottes, soll er ja machen. Aber Jesus sagt, hey, alle ihr Nachfolger, alle Gläubigen, ihr seid auch eingeladen und habt das Anrecht, diese Anrede zu nutzen, weil ihr in demselben Beziehungsstatus steckt. Und das ist ein krasses Vorrecht, was wir haben, was wir letztendlich in keiner anderen Religion finden, Gott in dieser Ebene als Vater zu begegnen. Jesus möchte dich also vor und in jedem Gebet an deine Beziehungsebene zu deinem himmlischen Vater erinnern. Deine Worte, wie häufig du dir Zeit nimmst, das, und wenn wir zusammenkommen, das mögen alles christliche Handlungen sein, aber das macht dich letztendlich nicht zu einem Christen, richtig? Jesu Frage geht tiefer. Warum denken wir, werden unsere Bitten und Anliegen erhört oder gehört? Wenn es nicht so ist wie die religiösen Heiden, die viele Worte machen und dann einen Eifer ans Werk legen, wie sieht christliches oder Reich Gottes Gebet dann aus? Die Antwort finden wir, wenn wir unsere Beziehung zu Gott geklärt haben. Gott ist nicht irgendein Adressat oder Wunschautomat, sondern er ist unser liebender Vater. Und es macht dich in jedem Gebet zu seinem Kind und bildet eine ganz andere Basis für deine Anliegen und Fragen, die du hast, richtig? Seht ihr, wenn ich in Berlin unterwegs bin, erlebt man das oft am Wochenende, da sind sehr viele Touristen in der Stadt. Oder wenn du hier in Böblingen, Bus, ne, und S-Bahn, denke ich, gibt's hier, wenn ihr da unterwegs seid, habt ihr es schon mal erlebt, dass Fremde auf euch zukommen und sagen, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, welche Richtung fährt denn diese Bahn? Oder können Sie mir sagen, wie viel Uhr es ist? Und wir würden jedem diese Bitte nicht ausschlagen, selbst wenn wir die Person überhaupt nicht kennen, richtig? Wir würden sagen, okay, es gehört zur Menschlichkeit oder Hilfsbereitschaft. Das ist die Basis für dieses Anliegen. Und jeder von uns weiß spätestens, wenn er mal in einer anderen Stadt ist, wie gut es ist, wenn man mal so eine Frage beantwortet bekommt, wenn man gerade so verloren ist in der Großstadt. Ja. Wenn mich aber dann derjenige fragt, oh, danke, dass du mir den Weg gezeigt hast. Hey, kann ich jetzt deinen Geldbeutel haben, weil ich habe meinen verloren? Dann, also diese Bitte geht schon ein bisschen zu weit. Also ist ja fast unverschämt. Also ich habe ja schon immerhin gesagt, wo der Weg ist. Und jetzt willst du noch meinen Geldbeutel? Warum? Weil es gibt keine Grundlage für diese Bitte oder für eine großzügige Antwort auf diese Frage. Geht also deine Bitte oder dein Wunsch weiter als wohin fährt dieser Bus? Ja, dann braucht es eine tiefere Grundlage, damit ich mit einer positiven Antwort rechnen kann. Ja, und da hilft es auch nicht, dreimal zu fragen. Bitte, bitte, bitte. Ja. Ja. Es braucht eine tiefere Beziehung, die auf Vertrauen baut, richtig? Jesus gibt uns daher zwei Zugänge zu Gott und macht deutlich, dass es zwei Zugänge gibt, wie wir Gott begegnen können. Und diese Zugänge sind übrigens auch übertragbar auf unsere Beziehung untereinander, wie wir das leben. Wenn ich bete, habe ich dann eine Business-Haltung, wo die Basis ist, hey, was tust du für mich, was machst du für mich? Oder habe ich eine Familienhaltung, wo die Basis ist, hey, wer bin ich für dich? Die Business-Beziehung, das ist sicherlich allen euch bekannt in so einem innovativen Gegend, wo ihr seid. Da geht es um Leistung und Gegenleistung. Ich tue etwas, du tust etwas für mich. Ich bete viel und dann springt auch was raus. Ist doch klar, Gott. In der Familienbeziehung, da geht es zunehmend um ein bedingungsloses Miteinander. Eine verbindliche Beziehung, wo nicht die Anforderungen im Vordergrund stehen. Es gibt also zwei grundlegend verschiedene Arten, wie wir Gott begegnen. Wir können Gott im Business-Modus begegnen oder im Familien-Modus. In welchem Modus du bist, wird spätestens deutlich, wenn deine Gebete nicht erhört werden. Schon mal erlebt? Oh ja. Kennt ihr das? Ihr betet und habt so das Gefühl, das Gebet ist 30 Zentimeter, ja, bis zur Decke, aber das war's. Also irgendwie passiert nichts. Auch Gebete, wo ihr lange ringt für Familienleute oder für Freunde und merkt, was passiert? Wir haben unterschiedliche Reaktionen. Du wirst ein Stück weit gleichgültig. Das kann dir passieren. Du sagst, hey, ich habe jetzt schon so viel gebetet. Ich habe jetzt meinen Teil erfüllt, jetzt reicht's. Ich bete nicht mehr. Höchstens, wenn es wieder mal eine Predigtreihe über Gebet gibt in der Gemeinde, dann fange ich wieder an. Ja, guter Moment jetzt. Oder du fühlst dich irgendwie schuldig. Hey, ich habe wahrscheinlich irgendwas vergessen. Irgendworan liegt's, dass Gott mein Gebet nicht hört. Vielleicht gibt's noch einen Teil, den ich noch mehr machen muss oder... Hey, eigentlich bin ich ja eh nicht genug. Wieso sollte Gott meine Gebete erhören? Oder du wirst wütend. Gott kommt hier nicht durch. Ich verdiene doch so viel mehr. Ich bin eine gute Person. Ich investiere mich so in Gemeinde, in meine Familie, in meinen Job. Und jetzt? Und diese Antwort gibt er mir nicht? Wenn du dich da wiederfindest, steckst du vermutlich in einer Business-Beziehung und verhältst dich nicht wie ein Kind vor seinem Vater. Und wenn du aus einer Business-Haltung heraus betest, glaubst du eben an einen grundlegenden Punkt, dass die Beziehung, die du zu Gott hast, auf Leistung beruht. Der Erfolg deines Gebets beruht darauf, was du für Gott leistest und was er für dich jetzt leisten sollte. Jeder hat seinen Part, ist doch so, oder? Ich habe meine Pflichten, er hat seine. Und ein religiöser Mensch, wie Jesus ihn hier beschreibt, sagt grob, Gott, komm in mein Leben, tu deinen Part, dann tue ich meinen. Ein Christ sagt, komm in mein Leben und sei mein Vater. Ich brauche dich, Papa. Hey, nur ein Kind nimmt sich raus, mitten in der Nacht seinen Vater zu wecken für ein Glas Wasser. Oder weil ihm eingefallen ist, Papa, ich weiß jetzt, was ich zum Geburtstag will. Ich will eine Riesentrompete. Alles schon erlebt. Ich spreche aus Erfahrung. Gott, unser Vater, Leute, will uns so viel mehr geben als ein Glas Wasser. Ja, er gibt uns seinen Sohn. Und das macht die Basis, dass wir Gottes Kinder sind. Anders gesagt, Jesus ist nicht das Sprungbrett ins Reich Gottes, er ist das Schwimmbad, in dem ich mich befinde. Jesus hat das Leben gelebt, das ich nicht leben konnte. Jesus ist den Tod gestorben, den ich nicht sterben konnte. Und auf Basis auf dem, was er für mich bereits getan hat, sei mein Vater. Unser Gebetsleben bekommt eine ganz andere Freiheit und Kraft, Leute, wenn wir uns das wieder und wieder bewusst machen. Diese Beziehungsebene, diese bedingungslose Liebe, die Gott zu uns hat, weil er Jesus in uns sieht. Amen. Wie beten wir also? Jesus bringt es in einem Satz des Vaterunsers auf den Punkt. Nicht wie in einer Business-Beziehung, sondern in der Vertrautheit eines Kindes, das zu seinem Vater kommt, unser Vater. Die Frage, und das ist mein zweiter Punkt, ist, kennst du den himmlischen Vater? Und dazu möchte ich mit euch einen Text lesen.
briefly.
Herr, sagte Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Herr, sagte Philippus, zeig uns den Vater, das genügt uns. So lange bin ich schon bei dir und du kennst mich immer noch nicht, Philippus, entgegnete Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist? Was ich euch sage, ist nicht aus mir selbst heraus. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist alles sein Werk. Ups, ein bisschen zu weit. Genau. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und dass der Vater in mir ist. Wenn ihr immer noch nicht davon überzeugt seid, dann glaubt es doch aufgrund von dem, was durch mich geschieht. Zeig uns den Vater. Es gäbe viel zu dieser Stelle zu sagen, aber ich finde diese Frage von Philippus sowas von cool, weil sie genau in die Richtung geht, wie Jesus hier auf die Jünger reagiert. Unser Gebet beginnt immer mit dem Adressaten, richtig? Und die Bibel, und das ist interessant, macht kein Geheimnis daraus, dass wir als Menschen eben manchmal Bedürfnisse und Fragen haben. Aber es ist interessant, dass die vielen Gebete, die wir in der Bibel finden, fortwährend ihren Blick darauf richten, dass es darum geht, Gott persönlich zu kennen und ihm zu begegnen. Darin liegt quasi der Schlüssel oder die Basis für dein tägliches Gebet, für alle Bereiche deines Lebens. Epheser 1 und 3, wo Paulus betet, Herr, ich möchte, dass ihr kennt die Liebe, die Gott für euch hat, damit ihr erkennt, welche Hoffnung Gott euch gegeben hat. Und Jesus macht genau das seinen Jüngern und Philippus hier deutlich. Ich bin so lange mit dir unterwegs und du kennst mich immer noch nicht. Bam, das sitzt. Ja. Es ist also scheinbar möglich, mit Jesus unterwegs zu sein, auch einiges zu erleben, sich voll für ihn einzusetzen, für Kranke zu beten, Armen Essen zu geben. Alles das hat Philippus gemacht. Und dabei das Entscheidende zu vergessen, den Vater zu kennen. Philippus gehörte zum Inner Circle. Hey, der wusste doch, worum es geht, oder? Und es ist schon ein krasses Statement, was Jesus hier in diesem Text macht. Und es stimmt, du kannst scheinbar viel über Gott wissen, ohne ihn je persönlich kennengelernt zu haben. Es gibt einen entscheidenden Unterschied, ob ich Gott persönlich begegne oder etwas über ihn weiß. Lebst du dann, wenn du etwas von ihm nur weißt, dann lebst du in der Regel nur von Information oder aus einer Tradition oder vielleicht aus einer Pflicht heraus, statt dass du die persönliche Begegnung mit Gott suchst, jeden Tag neu. Jesus zeigt, dass es eben viele Menschen gibt, die sich in alle möglichen Aktivitäten schmeißen, ihre Leidenschaft aber aus dem Wissen und vielleicht auch oberflächlichen Informationen ziehen. Und ich will mal was Steiles sagen. Du kannst viel über Gott wissen, ohne ihn zu kennen, aber du kannst ihn nicht erkennen, ohne ihm zu begegnen. Ja, ich kann viel über einen Fußballer erfahren oder eure Stars, über Wikipedia, google ich. Aber erst wenn ich ihm begegne, weiß ich, ich kenne ihn mehr. Das ist ein Unterschied. Du kannst auch viel gut dich in der Bibel auskennen, ohne Gott zu begegnen. Aber du kannst Gott nicht erkennen, wenn du nicht die Bibel liest. Steht hier? Jedes Gebet ist die Chance zu einer persönlichen Begegnung mit ihm. Amen. Sein Reich kommt dir da nahe. Näher, als du es dir manchmal vielleicht lieb ist. Die Frage ist, hey, wann hast du das letzte Mal die Wärme und diesen Puls und die Liebe des Vaters gespürt, wenn du betest? Das ist ein wichtiger Punkt. Seht ihr, Jesus beginnt das Gebet nicht mit unser König, obwohl er das ist. Er beginnt es auch nicht mit unser Schöpfer, obwohl er das ist. Auch nicht unser Freund. Es gibt eine gute Nachricht, Leute. Die Essenz vom Gebet, vom Christsein und von Gott, unserem Leben, Gott zu sehen, ist diese persönliche Begegnung. Gottes Reich wird darin stark oder sichtbar. Und das ist die höchste Priorität, die wir haben letztendlich, denke ich doch. Alles andere in Gottes Reich und unserem Glauben fließt daraus, wenn wir beten auf Folge einer persönlichen Beziehung, die wir haben zu unserem Vater. Jesus sagt, unser Vater, denn diese zwei Worte bestimmen den Rest deiner Beziehung zu Gott und dein Gebetsleben. Der Wendepunkt, und damit möchte ich schließen, ist, dass in deinem Gebetsleben dann geschieht der Wendepunkt, wenn du erkennst, dass es letztendlich um Vaterschaft geht, die wir als Christen erleben. Jesus stellt klar, dass wir quasi adoptierte Kinder Gottes sind. Das ist nicht nur die Basis des Gebets, sondern die Basis, wie ich als Christ im Reich Gottes lebe. 1. Johannes 1, Vers 12. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Was bedeutet es, Christ zu sein? Es bedeutet, du bist adoptiert. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben einlädst, bist du Teil einer Familie Gottes. Deswegen legt Matthäus auch so Wert darauf, nicht mein Vater zu sagen, sondern unser Vater zu sagen. Durch den himmlischen Vater sind wir alle verbunden wie in einer Familie. Gebet bleibt hier keine individuelle Sache. Auch ein ganz wichtiges Stellenmerk, was Jesus hier macht. Wenn wir im Gottesdienst das Vaterunser beten, dann machen wir es nicht, weil uns die Worte fehlen. Im Gottesdienst beten wir gemeinsam das Vaterunser, weil durch das Gebet deutlich wird, dass wir zusammengehören. Man könnte auch sagen, Gemeinde oder Kirche ist im Reich Gottes wie Familie. Aber das wäre nochmal ein extra Thema. Da können wir irgendwann mal später drüber reden. Genau. Aber damit das gelingt, ist es wichtig, dass wir dem Heiligen Geist vertrauen. Er ist letztendlich derjenige, der in uns diese Wahrheit immer und immer wieder hervorruft. Johannes 14, Vers 16, Jesus, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Geist oder Tröster gibt, dass er euch daran erinnert, dass ihr in Ewigkeit Gottes Kinder seid. Aus Johannes 14, Vers 26 auch. Wenn du zu Gottes Familie gehörst, ich bin gleich soweit, wird er dich nicht, weil du dich mal falsch verhältst oder zu wenig betest, wegschicken. Du bist mein Kind, egal was du tust. Gott gibt dir durch Jesus das Versprechen, auf dich Acht zu haben, dich zu lieben wie seinen eigenen Sohn. In Johannes 17, wo Jesus betet zu seinem Vater, sagt er, Jesus, ich will, dass wir dieselbe Liebe haben in uns um Vater, die er hatte. Gottes Liebe in uns. Und wenn du denkst, hey, das ist doch alles irgendwie zu einfach, irgendwie muss ich doch was leisten, ein bisschen. Nein. Wir sind Gottes Kinder durch das, was Jesus schon für uns getan hat. Und der Heilige Geist in uns bestätigt diese Verbindung. Und diese Adoption, Leute, ist nicht das Resultat und Anstrengung von uns als Kinder. Adoption ist immer die Tat des Vaters. Wenn Gott uns adoptiert, dann ist es nicht primär die Veränderung unseres Verhaltens und Wesens, auch wenn das dazugehört im Reich Gottes. Der entscheidende Punkt von Veränderung, von Adoption ist eben nicht diese äußerlichen Veränderungen, sondern erstmal unser Status. Jedes Mal, wenn wir beten, unser Vater, möchte er, dass wir uns genau daran erinnern. Mehr noch, dein Stand als Kind Gottes soll das Feuer sein, das dein Gebetsleben antreibt. Lass uns also nicht einfach irgendwelche Worte hintereinander sprechen, sondern achtsam sein für die Gegenwart Gottes und seine göttliche Liebe. Gebet und Gegenwart Gottes verändern unser Leben und kommen zusammen. Und der Vater möchte dir begegnen und er möchte dir nicht nur hier im Gottesdienst begegnen, sondern überall, wo du bist. In der Schule, an der Uni, im Bus, auf deinem Arbeitsplatz. Dort ist er. Ich hatte im Vorfeld einfach den Impuls, vielleicht bist du heute hier und hast gesagt, hey, ich habe so eine Sehnsucht, diese Vaterliebe neu oder vielleicht zum ersten Mal zu erleben. Du hast schon viel gehört vom Glauben, aber merkst, hey, ich brauche diese Verbindung. Dann ermutige ich dich, heute das Gebet zu suchen. Es gibt einen Gebetsdienst, wo du hingehen kannst. Könnt ihr mal winken, wo ihr seid? Da vorne, genau, oder hier vorne. Und du hast diesen Impuls, dann ist es, glaube ich, echt gerade die Liebe Gottes, die dich da zieht, dann triff diese Entscheidung. Geh und lass für dich beten. Und vielleicht bist du und hast entdeckt, hey, mein Gebetsleben steckt voll in der Business-Beziehung fest. Und ich bin da verkrampft. Hey, auch dann lass uns zueinander kommen. Wir sind alle Kinder, wir sind eine Familie, richtig? Und unser Vater ist da. Dann geht auch ins Gebet und nehmt dieses Gebet an. Und macht eure Kindschaft wieder fest. Dazu möchte ich euch einladen. Und wir können jetzt einfach noch ein Lied hören und ich... Danke euch. Amen.